Willkommen zu einer neuen Folge von Markmobil hier aus dem kurdischen Gebiet und aus dem Studio von Çukurca FM, einem kurdischen Radiosender. Wo wir diesmal lang gefahren sind, das zeige ich euch jetzt. Das wird eine lange Fahrstrecke diesmal. Die letzte reguläre Markmobil-Folge kam aus Bandar Abbas im Süden vom Iran. Dort sind wir gestartet und ich habe mich gleich tausendmal verfranst, weil es im Iran zwar gute Straßen, aber nicht so schöne gerade Autobahnen gibt wie bei uns. Vorbei an Bushehr und Ahvaz ging es immer weiter hoch in den Norden. Nach Komorabad und Sanandaj haben wir schließlich Urmia erreicht. Und von dort sind wir dann rüber über die Grenze in die Türkei gefahren. Die erste, eher unfreiwillige Station auf türkischem Territorium war Çukurca in der Terrorzone an der irakischen Grenze. So, nun muss ich hier die Karte wechseln. Also Urmia, Çukurca und von Çukurca ging es weiter in die Grenzstadt Cizre im Dreiländereck Syrien, Türkei, Irak. Die Strecke ist diesmal so lang, damit für euch einerseits eine gewisse Chronologie in der Sendereihe erhalten bleibt und andererseits gab es entlang der Strecke auch jede Menge hochinteressante Geschichten zu entdecken. Also, dann legen wir mal los. Für Europäer mit kleinem Geldbeutel ist Bandar Abbas der ideale Platz zum Überwintern. Dort sind im Winter jeden Tag 20 bis 25 Grad und es gibt so gut wie keinen Regen. Dubai und der Oman liegen nur ein paar Kilometer entfernt, aber die Preise in Bandar Abbas sind wesentlich günstiger. Eine Wohnung kann man dort schon für 100 Euro im Monat mieten. Und die Flüge in den Iran kosten auch nicht die Welt. So mancher Einwohner verdient sich in Bandar Abbas ein paar Mark dazu, indem er vorne an der Hauptstraße selbst gekochte Gerichte anbietet. Moschke zum Beispiel. Jeden Nachmittag um 5 hängt die junge Frau ihr rotes Werbebanner an eine Mauer und schleppt ihren kleinen, gasbetriebenen Kocher auf den Fußweg. Dann sitzt Moschke bis abends um 10 dort und wartet darauf, dass jemand kommt, der ihre selbstgebackenen Falafel haben will. Ein paar Meter weiter steht ihr Nachbar Ali. Der kocht jeden Tag einen großen Bottich Kichererbsensuppe, die eigentlich nach gar nichts schmeckt. Gekochte Kichererbsen halt. Alis Verkaufstrick ist die Show, die er beim Würzen der Kichererbsen abzieht. Mit einem prätentiösen Brimborium fügt er jedem einzelnen Schälchen eine Vielzahl von Gewürzen hinzu. Das dauert alles eine Ewigkeit. Aber wer schnell frittiertes Fastfood haben will, der muss eben woanders hingehen. Solche Ein-Mann-Imbisse am Straßenrand gibt es überall im ganzen Land. Ob die von einer Lebensmittelbehörde kontrolliert werden, lässt sich nur schwer sagen. Manche Imbissbetreiber verleihen ihrem Stand sogar einen eigenen Namen wegen der Wiedererkennbarkeit. Oft werden dabei auch Namen westlicher Imbissketten kopiert, obwohl das Essen im Iran viel gesünder ist als im Westen. Die iranischen Nahrungsmittelprodukte haben insgesamt eine sehr gute Qualität und werden auch ins benachbarte Ausland exportiert. Oft sind sie von unseren westlichen Produkten kaum zu unterscheiden. Allerdings fehlt den Iranern offenbar das Selbstbewusstsein, ihre guten Produkte unter einem eigenen Namen zu vertreiben. Häufig werden auf den Verpackungen westliche Konzernmarken nachgeahmt. Dieser Eiscreme-Riegel hier ist zum Beispiel ein Dominikers und sieht dem amerikanischen Snickers-Riegel zum Verwechseln ähnlich. Auch so etwas Ähnliches wie einen Bounty kriegt man im Iran zu kaufen. Nur dass der hier eben Bono heißt. Das ist klasse zu sprechen für Sachsen. Bono. Die bekannte Pfefferminz-Schokolade After Eight wird unter dem Namen After Ten nachgeahmt und auch die Kinderriegel ähneln in Form und Verpackung stark ihren Vorbildern aus dem Westen. Auf den Rückseiten der Produkte steht aber überall drauf Made in Iran. Besonders beeindruckt hat mich das Plagiat einer deutschen Schokoladenmarke. Die Schogetten sehen im Iran ganz genauso aus wie die Originale aus Aachen. Hier heißen sie allerdings Schonis. Wie gesagt, in puncto Qualität und Geschmack sind die iranischen Produkte durchaus mit denen aus dem Westen zu vergleichen. Da gibt es kaum einen Unterschied. Kleiner Gag am Rande. Denkt mal kurz an unsere deutschen Kinderferienlager. Auch die ekelhafte Brühe, die man bei einer Taufe zum Neptunfest schlucken muss, gibt es bei den Iranern fertig zu kaufen. Die Jauche heißt auch passenderweise Majauchsoße, besteht aus ausgepressten Fischen und wird normalerweise zum Würzen von Gerichten verwendet. Die Zeit begann tüchtig zu drängen. Nur noch 4 Tage Visum und noch 2300 Kilometer bis zur Grenze. Ein paar hilfreiche Leute haben mir noch auf der Landkarte die Fahrstrecke erklärt, aber wenn alles nur in Farsi geschrieben ist, dann nützt auch die beste Landkarte nichts. Irgendwo in der Wüste bin ich falsch abgebogen und habe mich mörderlich verfranst. Ringsrum gab es plötzlich nur noch knochenharten Sand, ein paar verdorrte Büsche und ausgemergelte Dromedare, die auf Futtersuche waren. Zum Glück war es jetzt im Winter nicht sehr warm. Im Sommer sind es hier bis zu 50 Grad im Schatten. Nur, dass es hier nirgends Schatten gibt. Umso mehr habe ich mich über Verkehrsschilder wie dieses gewundert. Hier, mitten in der staubtrockenen Wüste, wird davor gewarnt, dass man mit dem Auto ins Wasser fallen kann. Zuerst habe ich gedacht, das ist eine Fata Morgana, aber dann habe ich es rausgekriegt. Der Sandboden ist hier knochenhart, wie gesagt, und wenn in der Monsunzeit eine große Menge Regen fällt, dann kann das Wasser nicht versickern, sondern bildet hier, mitten in der Wüste, für kurze Zeit reißende Ströme. Damit das Wasser mit seiner Wucht die Straßen nicht kaputt macht, haben die Iraner ihre Straßen an diese sporadischen Flussbetten angepasst. Jetzt im Winter fährt man da einfach nur durch eine Kuhle. Aber zur Regenzeit durchquert man an dieser Stelle mit seinem Auto einen reißenden Fluss. Und darauf weisen diese Schilder hin. Auch mit Wasser zu tun haben diese steinernen Hütchen, die man überall sieht. Das sind Zisternen, die nach einem ganz simplen Prinzip funktionieren. Vor der Zisterne sind 2 kleine Erdwälle aufgehäuft. Die Fläche dazwischen ist leicht geneigt und wenn es regnet, dann sammelt sich das Wasser zwischen den Erdwällen und fließt durch eine kleine Öffnung in die Zisterne hinein. Der Boden, auf dem sich das Wasser sammelt, ist übrigens nicht extra betoniert oder verdichtet oder so, sondern der ganz normale Wüstensand ist hier so hart, dass das Wasser nicht versickert.
Allerdings werden diese Brunnen nicht besonders häufig mehr verwendet, deswegen liegt in diesen Zisternen meistens mehr Müll als alles andere.
Leider, leider. Nicht nur unsere Ozeane sind voller Plastik. Übernachtet habe ich an diesem Tag in dem kleinen Wüstendorf Radiokoi. Für die Bewohner des Dorfes war das exotische Markmobil mit den ausländischen Kennzeichen natürlich eine Riesenattraktion. Ein Fremder verirrt sich nur ganz selten hierher. Dementsprechend neugierig waren die Menschen. Leider sprechen sie keine Fremdsprachen, deswegen war die Kommunikation recht mühsam. Aber ein junger Mann, der mit seinem Motorrad herbeigeeilt war, der ein goldenes Mikrofon in seiner Hand hielt und USB-Kopfhörer um den Hals trug, sprach zumindest ein paar Brocken Englisch.
What is your name?
I'm Yusuf.
You, sir?
Yeah, Yusuf, Yusuf.
Yusuf, Mark is my name. Nice to meet you,
nice
Yusuf.
Nice to meet you, too.
Uh-huh. It's good. And you live here?
I'm not speaking English. I'm sure you're getting...
Uh-huh. Your house is here?
Yes, yes.
Uh-huh. Okay. And is life is good here?
Yes.
Das Leben ist gut in Radiokoi, sagt Yusuf. Eigentlich hatte ich in dem kleinen Dorf zwangsweise angehalten, denn der Diesel war alle und trotz des iranischen Ölreichtums war nirgends eine Tankstelle zu finden.
Hier ist das halbe Dorf versammelt, nur weil ich gerade keinen Diesel habe.
Schließlich haben sie mich zu einem Mann gebracht, bei dem noch ein alter 20-Liter-Kanister mit Diesel herumstand. Der hat mir mit seinen Jungs die 20 Liter in den Tank gefüllt und wollte nicht mal Geld dafür nehmen. Als ich bezahlen wollte, meinte er, das waren doch nur 20 Liter Diesel. Interessanterweise kannte dieser Mann übrigens auch eine unserer norddeutschen Städte.
What's number one? What?
Rostock.
Rostock?
Yes.
You know Rostock? This is my country.
Rostock.
Rostock?
Leider war nicht rauszukriegen, woher er Rostock kannte. Vielleicht will er irgendwann mal dorthin. Der wird sich wundern, was 20 Liter Diesel in Rostock kosten. Weil die Zeit mächtig gedrängt hat, bin ich dann weitergefahren. Dass es im Iran egal ist, wie viele Menschen auf einem Motorrad sitzen oder wie alt der Fahrer ist und dass es keine Helmpflicht gibt, habe ich euch schon erzählt, oder? An der Stadt Bushehr bin ich vorbeigefahren, ohne anzuhalten. Dort gibt es ein großes Atomkraftwerk und ihr habt vielleicht in den Nachrichten gehört, dass es zwischen dem Westen und dem Iran gerade mächtigen Streit und auch Sanktionen wegen dem iranischen Atomprogramm gibt. Da macht man als Westler lieber einen großen Bogen um solche Städte, um nicht in Spionageverdacht zu geraten. Schon solche Bilder von ein paar harmlosen Kühltürmen können im Moment zur Festnahme führen. Interessant ist die Geschichte vom Kernkraftwerk Bushehr aber trotzdem. Das haben wir Deutschen in den 70er Jahren angefangen zu bauen. Siemens, AEG, Telefunken und die Krupp AG waren damals am Bau beteiligt. Es gab eine eigene Siedlung in Bushehr, wo mehrere tausend deutsche Kraftwerksbauer mit ihren Familien gelebt haben. Ursprünglich sollte das Kraftwerk mal genauso werden wie das AKW in Biblis. Dann aber kamen die Islamische Revolution und die Golfkriege dazwischen. Wir Deutschen haben uns wieder zurückgezogen und zur Jahrtausendwende haben dann die Russen das Ding fertig gebaut.
من تازه شروعه یه نگاهه رو به کوته قوی باشم.
Ein bisschen weiter nördlich von Bushehr, dort wo der Iran, der Irak und Kuwait aneinander grenzen, ist eine sehr ölreiche Region. Und auf der Karte könnt ihr sehen, von den ganzen Ölvorkommen, die es im Nahen Osten gibt, hat der Iran den Löwenanteil abbekommen. In dieser unwirklichen Szenerie aus Felsen und Flammen wird das aus der Erde gepumpt, was ihr später bei euch zu Hause an der Tankstelle zu kaufen kriegt. Natürlich gibt's in Mitteleuropa an der Tanke kein iranisches Erdöl zu kaufen, schon allein wegen der Sanktionen nicht. Anhand der Aufnahmen könnt ihr euch aber trotzdem ein gutes Bild davon machen, unter welchen Umständen das Öl wirklich gewonnen wird, das euch die Mineralölkonzerne dann später mit hübscher Reklame und Bonuspunkte-Sammelsystem als sauberen Treibstoff andrehen. Das sieht im Iran genauso aus wie in allen anderen erdölfördernden Ländern auch. Über große Rohrleitungen wird das Öl zu den Raffinerien und Umfüllstationen direkt am Persischen Golf geleitet und dann mit Schiffen in alle Welt transportiert. Die Kernkraft und die Erdölvorkommen machen die Energie hier unschlagbar günstig. Und so ist es für die Iraner auch kein großes Ding, wenn sie sich mal eben eine 200 Watt Glühbirne in die Fassung schrauben. 200 Watt, sowas gibt's hier wirklich noch zu kaufen. Angefangen hat das mit dem Öl vor noch gar nicht so langer Zeit, vor 110 Jahren etwa. Damals hat William Knox Darcy aus London sein Geld in die Ölsuche investiert und 1910 sprudelte dann die erste Ölquelle. Das war in Masjid Süleyman, einem kleinen Ort, der in der Mitte zwischen Bushehr und Ahwaz liegt. Das Firmengeflecht aus der Zeit von William Knox Darcy lässt sich übrigens bis in die heutige Zeit zurückverfolgen. Wir Deutschen waren auch beim Öl damals Vorreiter. Schon 1904 wurde die Deutsche Petroleumaktiengesellschaft gegründet. Die ist 2 Jahre später in die Europäische Petroleumunion übergegangen. Und diese Europäische Petroleumunion hat in England eine Tochtergesellschaft gegründet, die iranischen Ölprodukte von Mr. Knox Darcy vertrieben hat. Und das war die British Petroleum Company, die heute noch Öl und Treibstoffe verkauft. Zum Beispiel unter den Tankstellenmarken BP und Aral. Allerdings verkaufen die heute, wie gesagt, wegen der Sanktionen schon lange kein iranisches Öl mehr. Das hier sind übrigens Bilder von der iranischen Ölgewinnung um 1910. Die haben die Ölfässer damals auf Maultiere geladen und zum Hafen gebracht, von wo sie dann nach Europa geschippert worden sind, um dort damit, zum Beispiel in Wien, die Autos zu betanken. Wir Europäer hatten auch damals schon einen bedeutenden Vorsprung in der technischen Entwicklung. Unsere Schweizer Freunde haben zum Beispiel um 1910 schon solche hochkomplizierten Chronographen zusammengebaut.
Das ist auch schön im Iran. Hier ganz unten kannst du einfach fahren. Hier ist niemand auf der Straße und die Straßen sind allglatt.
Borat, guck mal, die haben deinen Namen falsch geschrieben.
Schnurstracks ging die Fahrt weiter nach Norden. Die Zeit bis zum Ablauf des Visums rückte immer näher. Unterwegs habe ich noch schnell erste Hilfe geleistet und einen Krankenwagen für einen älteren Herrn organisiert, der sein rotes Sportmotorrad nicht mehr unter Kontrolle hatte und sich direkt vor mir mörderlich auf die Fresse gepackt hat. Den Krankenwagen erreicht man im Iran übrigens, genau wie bei uns, unter der Notrufnummer 112. Eine Notrufnummer, die es bei uns in der Form nicht gibt, ist dagegen die 113. Wenn man die im Iran wählt, dann kriegt man Kontakt zu Staatsoberhaupt Khamenei und seinen Mullahs. Das muss eine Art islamische Kirchenhotline sein. Apropos Islam, dass die Iraner überwiegend Schiiten sind, habe ich euch ja schon erzählt. Und die Schiiten feiern einmal im Jahr zusammen ein riesengroßes Fest, worüber bei uns im Westen kaum berichtet wird. Millionen von Schiiten pilgern zu Fuß nach Kerbala in den Irak, um dort Arbain zu feiern. Das hängt mit dem heiligen Imam Hussein zusammen, der in der Schlacht von Kerbala umgekommen ist. Arbain! Arbain! Vom Propheten Mohammed habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das ist der hier in der Mitte. Der hat den Islam damals überhaupt erst gegründet. Dann gibt's aber auch noch Imam Hussein und Imam Ali als Heilige. Und die waren der Enkel und der Cousin von Mohammed. Die islamische Religion war also ganz am Anfang so etwas wie eine Art Familienbetrieb. Ein paar Kilometer hinter Ahwaz läuft die Tiefebene langsam aus und es beginnen wieder die wildromantischen Berge des Iran. Eine Landschaft wie eine Filmkulisse. Auch für den Gemüseanbau wird diese Hochebene genutzt, weil die geografische Nähe zum Persischen Golf das Klima hier noch günstig beeinflusst.
Liebe Freunde aus dem Spreewald, wenn es irgendwie möglich ist, dann schickt doch mal jemanden in den Iran. Die wissen, wie man richtig gute, saure Gurken macht. Die nehmen hier Schlangengurken, das mal so als Insider-Info, die nehmen hier Schlangengurken und machen saure Gurken daraus und hier werden sie angebaut. Wenn ihr Gurkenbusiness macht, schickt jemanden in den Iran. Die können wirklich gute Gurken.
In Komorabad hatte ich mich zuerst gefreut, ein paar Kollegen vom iranischen Fernsehen zu treffen. Mitten auf dem Stadtplatz stand dort ein Ü-Wagen. Aber der vermeintliche Ü-Wagen hat sich dann am Ende als Geldautomatenwagen einer Bank entpuppt. In der Gegend rund um Komorabad werden die meisten Erdbeben im Iran verzeichnet. Ständig wackelt hier das Gebirge. Diesen häufigen Erdbeben versuchen die Menschen mit einer speziellen Architektur etwas entgegenzusetzen. Wenn sie Häuser bauen, dann wird zuerst ein Gerüst aus stabilen Stahlträgern zusammengeschweißt. Und die Lücken dieser Stahlträger mauern sie dann mit Ziegelsteinen aus. Diese Konstruktion ist an fast allen Häusern gleichermaßen sichtbar. Sie sorgt bei einem Erdbeben für mehr Sicherheit. Die Frage ist nur, warum man das von außen nicht ein bisschen hübsch verputzen kann. Im Straßenverkehr spielt die Sicherheit dagegen oft nur eine untergeordnete Rolle. Airbags oder ein elektronisches Bremssystem etwa sucht man bei diesem Fahrzeug, das ich am Straßenrand von Sanandaj entdeckt habe, wahrscheinlich vergebens. Sagt mal, liebe iranische Zuschauer, werden diese Dinger bei euch eigentlich in Serie gebaut? Und wenn ja, wie heißen die? Jedenfalls kann man beim Anblick dieser blauen Schönheit gut verstehen, warum die Iraner so sehr für deutsche Autos schwärmen. Porsche, Wartburg, Mercedes und das blaue Dreirad. Das ist eine Galerie, oder? Auf dem Weg nach Urmia kam dann der Winter. Borat hatte bis dahin im kuschelig warmen Auto gelegen und war entsprechend begeistert, als ich ihn für ein paar Bilder plötzlich auf den kalten Schnee gesetzt habe. Vom berühmten Urmia-See, dem größten See im Iran, war leider nicht viel zu sehen. Weil ringsherum seine Zuflüsse für die Wasserversorgung aufgestaut werden, trocknet der See seit Jahrzehnten immer weiter aus. Hier auf der Satellitengrafik kann man das gut erkennen. Durch die Austrocknung hat der Salzgehalt stark zugenommen. Heute enthält das Wasser des verbliebenen Urmia-Sees genauso viel Salz wie das Tote Meer. Auf den ausgetrockneten Flächen bleibt das Salz unter freiem Himmel liegen. Und manchmal entwickeln sich bei starkem Wind daraus gefährliche Salzstürme. Die kleinen umherfliegenden Kristalle zerschneiden und zerkratzen alles, was sich ihnen in den Weg stellt. Wenn der See nicht gerettet wird, dann müssen wegen dieser Salzstürme 5 Millionen Menschen umgesiedelt werden. Auch die Einwohner von Urmia. Das war mein letzter Tag im Iran. Aber man muss wachsam bleiben bis zum Schluss. In Urmia wäre ich am letzten Tag meines Iran-Aufenthaltes beinahe noch festgenommen worden. Die Straße führte entlang an einer langen Mauer, die bunt bemalt war. Hier sehen wir sie.
Und an dieser Mauer gab es neben den hübschen Bildern auch judenfeindliche und anti-amerikanische Symbole zu sehen. Die wollte ich mir aus der Nähe anschauen. Aber plötzlich kamen aus einem Tor 10 Soldaten gelaufen und wollten mir die Kamera abnehmen. Die Mauer gehörte zu einer Kaserne und war somit ein militärisches Objekt, von dem man sich, besonders als Westler mit Kamera, lieber fernhalten sollte. Einem gutmütigen Kommandeur habe ich es zu verdanken, dass ich weiterfahren konnte. Von der Grenzpassage in die Türkei kann ich euch leider keine Bilder zeigen, denn während die Situation im Iran total entspannt ist, haben die Türken gleich hinter der Grenze ein mächtiges Problem mit dem Terror von verschiedenen Extremisten. Trotzdem habe ich mich total auf das warme Klima in der Türkei gefreut. Oh, und das wird prima jetzt. Istanbul, der Bosporus, Kemer, Antalya, Blaues Meer und Palmen. Willkommen in der Türkei! Draußen liegt ganz viel Schnee und ich sitze im Auto und muss reparieren. Es kann nämlich immer mal davor kommen, dass wenn Grenzer das Fahrzeug durchsuchen, sie nebenbei auch so einen kleinen Draht durchreißen wie den hier zum Beispiel. Das ist kein großer Weltuntergang, aber das Auto hatte jetzt im Moment keinen Strom und es hat eine ganze Zeit gedauert, bis ich den Fehler gefunden habe hier unterm Bett. Und damit habe ich auch gleich die Frage eines Zuschauers beantwortet, wieso ich einen 12-Volt-Lötkolben im Auto habe. Ja, weil solche Fehler mit den Drähten immer mal wieder vorkommen. Das hier in dem Fall ist jetzt eine Lüsterklemme, die repariert man mit einem Schraubenzieher. Das sind die ersten Häuser des ersten Dorfes gleich hinter der iranisch-türkischen Grenze auf türkischer Seite. Ich habe das Dorf nicht ganz bewusst ausgesucht, sondern ich habe einfach irgendwo mitten im Dorf angehalten und zeige euch hier ein paar Häuser. Sie haben, und das muss man neidlos anerkennen, eine höhere technische und qualitative Entwicklungsstufe als im Iran. Nicht nur die Häuser sind in der Türkei besser, sondern auch der Schnee ist höher. Auf türkischer Seite sind die Berge zwischen 3.000 und 4.000 Meter hoch. Dort oben gab es jede Menge Schnee und die Temperaturen lagen weit unter Null. Unterwegs sind mir Busfahrer begegnet, die versucht haben, ihre eingefrorenen Kleinbusse mit Feuer aufzutauen. In Hakkari, der ersten größeren Stadt, kämpften die Menschen tapfer gegen die Schneemassen. Mit Radladern hatten sie 5 Meter hohe Schneeberge auf die Fußwege geschoben. Die angespannte Sicherheitslage in dieser Terrorzone im Südosten der Türkei war trotz des strengen Winters deutlich zu spüren. Alle paar Kilometer gab es eine schwer bewaffnete Straßenkontrolle der Armee mit 3 Meter hohen Betonsperrelementen links und rechts, mit Schlagbaum und Stacheldraht und einem bereitstehenden Panzer. Auf jedem einzelnen Berg in der Umgebung war eine Hütte mit Soldaten postiert. Und zwischen den hohen Schneebergen in Hakkari konnte man riesengroße Pakete sehen, die mit einer weißen Plane eingewickelt waren. Die Pakete hatten etwa die Größe von einem Reisebus. Vielleicht könnt ihr euch vorstellen, was da drunter war. Ich kann euch von all dem hier nur Andeutungen zeigen, weil das mit den Terroranschlägen hier eben eine wirklich sehr ernste Sache ist und auch der Iran und der Irak nur ein paar Kilometer weit weg sind. Nachdem in Hakkari die Vorräte aufgefüllt waren, bin ich weitergefahren. Im Dunkeln durch die Terrorzone. Meine Begeisterung hielt sich in Grenzen. Aber ich wollte wenigstens ein paar Höhenmeter weiter nach unten, weil im Tal immer die wärmeren Temperaturen herrschen. Oben in Hakkari war es echt kalt. Unterwegs habe ich einen Kleinbus überholt, der gerade frisch von einem herabstürzenden Felsbrocken getroffen worden war und dem die Beifahrertür nun heraushing. Steinschlag, Terror, Dunkelheit und Schnee. Es war kein einfaches Fahren an diesem Tag. Und bei der nächsten Armeekontrolle war es dann ganz vorbei. Ein junger Soldat hat mir erklärt, dass es wegen dem Schnee kein Weiterkommen gibt und die Straße nur noch mit Kettenfahrzeugen passierbar ist. Er hat mir einen kleinen Zettel geschrieben und hat gesagt, fahren Sie in die Richtung, da kommen Sie nach Chukurja und zeigen Sie diesen Zettel dort irgendjemanden, der eine Uniform anhat.
So bin ich in Chukurja gelandet, einer kleinen Gemeinde in den Bergen mit knapp 9000 Einwohnern, direkt an der irakischen Grenze, die nicht terrorgefährdet ist, sondern wo die Terroristen herkommen, zumindest nach offizieller Darstellung. Gleich hinter der Gemeinde beginnt das Gebiet der Guerillas der PKK. Alleine die Nennung des Namens Chukurja hat bei mir später immer zu sehr strengen Fahrzeugkontrollen geführt. Hier jetzt, wo ich gerade bin, ihr könnt das hinter mir sehen, da seht ihr so eine Bergkette. Ich weiß nicht, ob ich die filmen darf und ich weiß auch nicht, ob ich die Moderation fertig kriege. Ich befinde mich gerade in Chukurja, im Dreiländereck Syrien, Türkei, Irak. Und hinter dieser Bergkette, die ihr hinter mir seht, beginnt der Irak. Auf dieser Bergkette seht ihr einzelne Soldatenposten, so kleine Hütten. Und die Leute hier im Dorf haben mir erzählt, wenn wir auf den Berg zulaufen, werden wir von dort oben beschossen. Hier im Dorf herrscht eine sehr komische Atmosphäre. Wenn man etwas zu erledigen hat, läuft man in der Mitte der Straße, damit alle einen sehen können. Oh, oh, den Weg zurück sollte ich wohl lieber filmen. Es ist das erste Mal, dass ich nach Einbruch der Dunkelheit in Chukurja einkaufen war. Hier, könnt ihr mal gucken. Das ist das, was ich zum Abendbrot hole. Ein paar Äpfel, ein bisschen Käse und Brot. Und zufällig habe ich bei Chukurja FM reingeguckt, dem hier lokalen Radiosender. Und dort war zufällig Hachi zugegen. Und Hachi hat 15 Jahre in Köln gewohnt und ist jetzt hier in Chukurja. Und der hat gesagt, oh Marc, was machst du hier als Ausländer nach Einbruch der Dunkelheit? Er hat mir gerade erzählt, dass hier in 15 Kilometern Entfernung ein Terroristennest ist. Deswegen ist hier alles voller Polizei. Und es wäre besser, wenn ich nach Einbruch der Dunkelheit lieber nicht mehr auf die Straße gehe. Rein landschaftlich ist Chukurja ein Traum. Fast ein bisschen wie Berchtesgaden. Nur, dass hier die Berge höher und die Preise niedriger sind als in Berchtesgaden. Das ist ein Foto von der Webseite des Ortes. Die Berghütte ganz links ist so ein Soldatenposten. Auf jedem einzelnen Berg, der hier auf dem Foto zu sehen ist, steht so eine Hütte der Armee. Im Auto übernachten ist hier in der Region aus Sicherheitsgründen verboten. Darum hat die Polizei mir eine Unterkunft organisiert. In Chukurja gibt es eine orange getünchte Baracke, an der draußen Hotel dran steht. 4,50 Euro kostet hier ein Zimmer pro Nacht. Es ist ein sehr einfacher Standard. In der Gemeinschaftsdusche hängt die Elektroinstallation direkt unter dem Duschkopf. Aber da muss man halt duschen gehen, wenn kein Strom da ist. Der Strom fällt in Chukurja bis zu 50 Mal am Tag aus. Beim Blick aus dem Fenster schaut man geradewegs auf einen der Soldatenposten, die von oben aufpassen. Kulturelles Highlight sind die Ruinen aus der Zeit, als die Assyrer hier gesiedelt haben. Viel zu tun gibt es in Chukurja nicht, aber die Gemeindeverwaltung versucht trotzdem, die lokale Identität der Einwohner mit dem Ort zu verknüpfen und die Abwanderung zu verhindern. Seit einem halben Jahr hat Chukurja zum Beispiel einen eigenen Radiosender.
Und hier in Chukurja gibt es nicht nur diesen Radiosender, der sowohl in türkischer als auch kurdischer Sprache die lokale Identität stärkt, sondern die lokale Stadtverwaltung macht auch noch mehr, um das Herz der Leute hier am Ort zu binden. Zum Beispiel haben sie diesen Kalender herausgegeben, der doch wirklich nett ist, oder? Das müsst ihr euch mal bei euch vorstellen. Eine kleine Stadt in Deutschland mit 9000 Einwohnern, mit eigenem Radiosender und mit so hübschen Kalendern, die machen bestimmt auch noch viel mehr andere Sachen, um die Identität der Leute mit diesem Ort zu verwurzeln.
Man muss sich nur mal die Einschaltquoten von Chukurja FM vorstellen. Normalerweise hat ein Lokalradio höchstens 10% Marktanteil. Das wären bei 9000 Einwohnern rund 900 Menschen, die den Sender hören. Für 900 Menschen würde es eigentlich reichen, wenn man das Fenster aufmacht und ruft. Aber egal. Natürlich steht bei Chukurja FM ein Bild vom Türkenvater Atatürk auf dem Mischpult. Zufällig habe ich bei Chukurja FM auch Hachi getroffen. Der hat mal eine Zeit lang in Köln gelebt und spricht deswegen ein kleines bisschen Deutsch. Warum gibt es denn für ein Dorf mit 9000 Einwohnern einen eigenen Radiosender?
Ja, warum? Ihr bis jetzt keine Radiostation hier. Diesen. Und dann einen zum Beispiel TRT oder diesen anderen Radio auch hier nicht bleiben. Ich muss die einen Stadtbürgermeister möchtet hier einen Radio machen, bis türkische und kurdische Sprachen. Und dann ich muss hier kommen.
Aha. Und wir hören sehr viel über Beeinflussung von den Medien durch den Präsidenten hier in der Türkei. Ja. Werdet ihr beeinflusst und wenn ja, wie? Gibt es etwas, was du nicht sagen darfst hier auf dem Radio oder sind bestimmte Themen verboten?
Nein, die sind nicht verboten. Hier normalerweise ungefähr letzte 10 Jahre die kurdische und dann die anderen Sprachen ist verboten, aber jetzt nicht. Letzte 10 Jahre, die meine Präsidentin Erdogan möchte, egal hier ob türkische, kurdische oder die anderen Sprachen, ist kein Problem. Die sind Çukurca FM, auch die Innenminister hat möchte. Mhm. Die sind hier bis jetzt keine Politiker oder die sind die anderen Probleme nicht mehr da jetzt.
Und wer bezahlt Çukurca FM? Wer bezahlt dieses Programm? Woher kommt das Geld?
Die Geld ist Innenminister und dann türkische Radiofernsehen, den TRT hat bezahlt.
TRT bezahlt?
Ja, TRT und dann Innenminister.
Aha. Das heißt also, gegen den Staat dürft ihr nichts senden, weil die bezahlen euch ja.
Abends treffen sich die Menschen in Çukurca in einer der vielen Teestuben. Dort sitzen sie dann im Kreis um den Ofen, schlürfen ihren Tee und reden miteinander. Seit es Smartphones gibt, nimmt das Miteinanderreden aber auch hier immer mehr ab. Diese kleine Teestube hier gehört Munsur. Er hat sein kleines Reich mit viel Liebe und karierten Tischdecken ausgestaltet. Wahrscheinlich deswegen kommen manchmal auch Mädchen hierher. Diese 4 machen 2-mal in der Woche einen Mädelsabend bei Munsur. Dann sitzen sie am Ofen und singen Lieder über ihren kurdischen Traum. In der Teestube von Munsur können die Gäste auch Schach oder Backgammon spielen. Und wenn einer Hunger hat, dann kocht Munsur auf seiner kleinen Herdplatte ein Manama. Manama ist ein beliebtes kurdisches Gericht. Es besteht überwiegend aus kleingehackten Tomaten. Die werden zusammen mit Eiern, Zwiebeln und geriebenem Käse gebraten. Natürlich gehören auch Salz und Knoblauch dazu und serviert wird das Ganze dann mit dicken Weißbrotscheiben. Natürlich wollte auch Munsur ein Selfie mit dem deutschen Besucher seiner Teestube machen. Aber nach Millionen von Selfies in den letzten Monaten habe ich hier einfach mal zurückgeselfied. Es ist Abend in Çukurca, 21.30 Uhr und niemand ist mehr auf der Straße. Nach 22 Uhr, es ist keine offizielle Regelung, aber man hat mir empfohlen, besser nicht mehr auf die Straße zu gehen. Ihr seht vielleicht am oberen Bildrand die Lichterkette. Das sind die Häuschen der Wachsoldaten zur Grenze hinüber in den Irak. Und von dort oben wird geschossen, sobald man sich diesem Berg bzw. dieser Grenze nähert. Ob sich heute jemand dieser Grenze genähert hat, weiß ich nicht, aber ich drehe mich mal, ich stehe nämlich gerade auf einer Kreuzung. Wenn man die andere Straße hinterschaut, aus dieser Richtung sind vorhin Maschinengewehrsalven aus den Bergen gekommen. Ich habe mal versucht, ein Bild zu filmen und mach mal den Ton ein bisschen lauter. Vielleicht kann ich die euch wenigstens hörbar machen. Bevor ich Çukurca nach 2 Wochen Fernsehproduktionszeit wieder verlassen habe, habe ich noch mal kurz beim örtlichen Radiosender reingeschaut, um mich von den Kollegen zu verabschieden.
Hachi, du hast mir gestern etwas erzählt, das möchte ich dich gern zum Schluss noch fragen. Du hast gesagt, ich bin seit vielen Jahren der erste Westler, der hierher kommt nach Chukotka. Seit wie vielen Jahren war denn kein Westler mehr hier?
Bis jetzt keine gekommen. Erstmal, sie sind hier gekommen. Ich weiß es aber, ich bin 42 Jahre alt. Viele Leute hat gesagt, 50, 60 Jahre hier einen Europäischen oder die Deutschen oder die einen Frankreich, die Leute hier bis jetzt nicht gekommen.
Das heißt, ich bin nach 50 Jahren der erste Westler, der überhaupt hierher kommt.
Ja. Erste Mal, Sie sind gekommen hier.
Ist ja Wahnsinn. Danke.
Bitte.
Es war schön hier in Chukotka und ich war seit 50 Jahren der erste Westler, der dieses Dorf besucht hat.
Dann gingen sie endlich weiter, die Fahrt durch die tief verschneite kurdische Terrorzone im Südosten der Türkei.
Ich fahre gerade eine Straße von Chukotka nach Sirnak, das ist die nächstgrößere Stadt hier. Und die ist etwa 130 Kilometer entfernt. Man hat mir gesagt, ich soll diese Straße möglichst nicht im Dunkeln fahren, weil auf der einen Seite ist der Irak und auf der anderen Seite die Türkei. Und ich muss auch sehr aufpassen, hier lösen sich durch die Schneeschmelze und durch die Schneefälle immer mal wieder Felsbrocken. Und hier liegen teilweise wirklich richtige Oschis auf der Straße, wo man sich das komplette Auto kaputt fahren kann. Ja, und jetzt hat mich aber gerade, hier gibt es auch viele Armeeposten entlang der Straße, jetzt hat mich so ein Armeeposten, ich glaube, anderthalb Stunden festgehalten, um meinen Ausweis zu checken. Junge Soldaten, die können nicht denken. Das ist jetzt nicht böse gemeint, aber denen wird ja extra das Denken abgewöhnt und sie müssen nur auf Befehle handeln. Und nun kam da einer, der erste Messi seit 50 Jahren, und er war so ein bisschen überfordert und musste ganz umständlich mich überprüfen. Ist ja nicht schlimm, aber es hat eine Menge Zeit gekostet. Und jetzt haben wir es gerade 17:30 und ich habe noch 130 Kilometer vor mir. Und für diese 130 Kilometer hat Google 3,5 Stunden veranschlagt. Ich werde wahrscheinlich mit Sicherheit in die Dunkelheit kommen.
Nach langer Fahrt haben wir schließlich den Tigris überquert und sind im Zweistromland angekommen. Hier liegt die Grenzstadt Cizre.
Die Stadt Cizre ist ein wahrer Schmelztiegel und der Kollege will mal kurz guten Tag sagen. Say Salam! Almania TV. Die Stadt Cizre ist ein Schmelztiegel der Kulturen, allein deswegen, weil sie im Dreiländereck liegt zwischen Syrien, der Türkei und dem Irak. Entsprechend viele Flüchtlinge hat es hier gegeben und entsprechend viele verschiedene Kleidungen kann man hier auch sehen. So kann man beispielsweise in der Stadt Frauen mit knackengen sexy Jeans sehen, neben einer anderen Frau, die total verschleiert ist. Alles durcheinander. Und durch die vielen Flüchtlinge braucht man hier auch entsprechend viele Fotos für die Reisepässe und so weiter, für die ganzen Dokumente. Und wenn man in Cizre ein Foto machen will, dann geht man entweder zum Foto-Assi oder zum Foto-Igit. Klingt für mich jetzt beides nicht so sehr vertrauenserweckend.
Aber ich brauchte keine Fotos, sondern einen Tierarzt. Bei Borat war es wieder mal an der Zeit für die turnusmäßigen Impfungen. Die Tierarztpraxis lag mitten in einer sehr belebten Einkaufsstraße und ich musste mich im Zeitlupentempo mitten durchs Gewühle wursteln, wie man auf Sächsisch sagt. Die Tierärztin Berivan hat dann dem lieben Borat die notwendigen Piekser verpasst und wollte nicht mal Geld haben für ihren Service. Wissen Sie, wir behandeln hier Katzen eigentlich nicht, hat sie gesagt. Aber natürlich habe ich die Impfungen bezahlt. Auf dem Weg zurück zum Auto habe ich eine interessante Entdeckung gemacht. In Deutschland gibt es doch viele Raucher, die aus Geldmangel ihre Kippen selber stopfen müssen, um Steuern zu sparen. Und hier in der Türkei haben manche Leute aus den selbstgestopften Zigaretten sogar ein eigenes Business gemacht. In diesen kleinen Läden hier kann man zum kleinen Preis selbstgestopfte kaufen und man kann sich sogar aussuchen, welcher Tabak in die Filterhülsen gestopft werden soll. Im Supermarkt kriegt man hier übrigens etwas zu kaufen, das die Türken aus der DDR kopiert haben. Kalten Hund. Der Kuchen besteht im Wesentlichen aus Keksen und Schokoglasur und in der Türkei heißt der kalte Hund Mosaikpasta. Thank you.
Und um die Ecke gab es gleich noch eine deutsche Kopie. Ich habe in einer Werkstatt den Auspuff schweißen lassen, der bei der Fahrt zur heißen Schwefelquelle in Bergkarabach abgerissen war.
Ich quäle mich seit einer Dreiviertelstunde über diese furchtbare Straße. Mein Auto hat inzwischen den Sound wie, weil es einen Auspuff verloren hat oder irgendwas. Für 20 Sekunden Bild, weißt du, für 20 Sekunden Bild.
Und zu der türkischen Werkstatt, die das jetzt repariert hat, konnte ich vollstes Vertrauen haben. Denn es war eine Volkswagen-Werkstatt. Garantiert keine Kopien, sondern ausschließlich Originale gibt es in Cizre bei Melissa zu kaufen. Obwohl das rein kleidungstechnisch überhaupt nicht meine Liga ist, habe ich mal für die weiblichen Zuschauer einen Blick in das Kaufhaus mit den Traumkleidern geworfen.
Ist das nicht ein Traum? Ein Laden für echte Prinzessinnen. Der heißt Melissa Moden und befindet sich in der Stadt Cizre. Auch sowas kann man finden im Terrorgebiet.
Die Kleider werden hier alle von Hand genäht und jedes von ihnen ist ein Original. Die Türkinnen tragen sie zu festlichen Anlässen, wie zum Beispiel einer Hochzeit.
Und auch die passende Krone für den festlichen Anlass kann man sich hier natürlich aussuchen.
Hussein, der Inhaber des Melissa-Ladens, hat mich eingeladen, einen Blick in seine Nähstube zu werfen. Die Kleider werden überwiegend genäht, manchmal kommt für die Pailletten aber auch eine Klebepistole zum Einsatz. In solchen Kleidern muss sich eine Frau fühlen wie eine echte Prinzessin. Als er gehört hat, dass ich ein Deutscher bin, hat Hussein gleich mal seine Nichte angerufen. Die wohnt heute in der Nähe von Mannheim und ist Kellnerin in einem Lokal. Für viele Türken bedeutet das so viel wie »Die hat's geschafft«. Dass dafür im Gegenzug ein deutsches Mädchen arbeitslos zu Hause bleiben muss, das wollen die Zugewanderten lieber nicht hören. Interessanterweise hatte Hussein vom Melissa-Laden hier in der Türkei auch eine deutsche AOK-Karte. Manchmal kann man sich hier einfach nur wundern.
Leipzig, Chemnitz, Weißwasser, Zittau.
Zittau kennen Sie?
Oh, ja.
Zittau ist sehr gut, oder?
Eine Jahre ich Familie.
Aha.
Zittau.
Dass ein herrenloser Esel durch die Stadt läuft, ist hier nichts Besonderes. In Deutschland würde man wegen sowas die Polizei rufen. Auch nichts Besonderes sind leider Ausschreitungen, die es immer wieder gibt. Hier in Cizre treffen sich gerade nach Geschäftsschluss junge Männer, um sich einen Straßenkampf zu liefern. Kurden gegen Türken vermutlich. Für so etwas ruft man hier allerdings schon die Polizei. Und die kommt dann gleich mit mehreren Panzern angerauscht. Ist halt Terrorzone hier. In Cizre und der Nachbarstadt Midyat bin ich jetzt schon 6 Wochen. Die letzten 3 Sendungen habe ich hier für euch produziert und eigentlich wollte ich den Abstecher in den Irak auch gleich noch mit hier reinpacken, aber dann wird die Sendung zu lang. Den Irak heben wir uns fürs nächste Mal auf. Jetzt wird's Zeit für die Beantwortung eurer Zuschauerfragen.
Vielen lieben Dank auch diesmal wieder für euer überwältigendes Feedback zu der letzten Sendung. Ganz besonders hervorheben möchte ich die Freunde in der Steiermark, die immer sehr rege schreiben, und auch Thomas Förster aus Halle an der Saale. Hallo Thomas, wir sind mal zusammen in die Schule gegangen, lange her. 2 Highlights aus der letzten Sendung haben euch besonders gefallen, und zwar war das einmal dieses Zeitschriftencover. Dieses imitierte Zeitschriftencover für die alternativen Medien, das es in Wahrheit natürlich nicht gibt. Hier zeige ich es euch nochmal. Und viel Spaß hat euch offenbar auch eine Szene aus dem Madani-Park gemacht. Und zwar die, wo der alte Mann am Rad gedreht hat. Wollen wir uns nochmal angucken?
Hier kommt er nochmal, der ältere Herr, der am Rad dreht im Madani Park. Ich habe mir diese Szene auch zusammen mit den Jungs, die dort immer das Feuer machen, angeschaut. Und die fanden die genauso lustig wie ihr. Susi Zerner hat geschrieben und sie fragt mich, kennst du die Anastasia-Siedlungen und was hältst du von ihnen? Ich habe mal ganz kurz drüber geschaut. Kennen tat ich sie nicht, weil das war Deutsch. Ich kannte sie nicht, aber im Zuge dessen, dass wir ja gerade dabei sind, unser gesellschaftliches Zusammenleben zu reorganisieren, in Teilen, es fängt langsam an, sind die Anastasia-Siedlungen ein guter Teil davon. Das geht so in Richtung Naturgewandtheit und auch ein bisschen in Richtung mehr Generationen unter einem Dach. Was ich übrigens für sehr, sehr wichtig halte, denn wir haben kein Gold, keine Diamanten, keine Bodenschätze in Deutschland. Das Wissen ist bei uns der allergrößte Schatz. Und das größte Wissen haben nun mal die älteren Menschen. Ganz, ganz logisch, aus ihrer Erfahrung ganz einfach. Deswegen ist es wichtig, dass Jung und Alt unter einem Dach leben. Sie müssen natürlich auch Gelegenheiten haben, sich aus dem Wege zu gehen. Die nächste Post kam von Uwe Güttrich. Hallo Uwe, wir haben uns schon kurz so ausgetauscht, aber ich beantworte deine Frage trotzdem nochmal hier. Uwe fragt, kann man dir bei Telegram auch schreiben oder willst du das etwa gar nicht? Es geht nicht ums Wollen, sondern es geht darum, dass ich zehntausende Zuschauer habe hier auf diesem Kanal und natürlich nicht mit jedem schreiben kann. Sonst würde die Sendung niemals fertig werden. Deswegen gibt es da keine Kontaktmöglichkeit auf Telegram. Heinz Schumacher hat auch gleich noch gefragt, gibt es auf dem Telegram etwa einen anderen Content als auf dem YouTube-Kanal? Auf dem Telegram-Kanal informiere ich euch immer, wie der aktuelle Stand der jeweiligen Folge ist, zu wie viel Prozent sie fertig ist. Dort könnt ihr zum Beispiel abstimmen, wie lang die Sendung sein sollte. Ihr seid ja die Zuschauer, ihr legt das fest. Die meisten haben übrigens dafür abgestimmt, dass sie so lang sein sollte wie bisher, also zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Eine dezentrale Lösung muss her, hat Heinz Schumacher noch geschrieben. Das ist wahr und die gibt es aber auch schon. Das ist eine nicht zensierbare dezentrale Lösung, ist DTube, weise ich nochmal darauf hin. Das ist sowas ähnliches wie YouTube, funktioniert nur ein bisschen langsamer, ist ein bisschen einfacher, aber dafür dezentral und unzensierbar. DTube, macht euch schlau, das wäre die Alternative, wenn der Paragraph 13, der jetzt Artikel 17 heißt oder so, von der Urhebergesetznovelle, wenn der greifen sollte, dann wäre das eine Ausweichmöglichkeit auf DTube, das ist nicht zensierbar. Da gibt es auch keinen Betreiber, der einen Upload-Filter einführen muss, ist einfach ein dezentrales Netzwerk. Gleich mal noch was in der Richtung hat Triebchilla gefragt. Triebchilla meint, deine Bitcoin-Adresse, gibt es da irgendein Problem? Ich kann sie nirgends finden. Zerrt ja so ein lauter Trecker vorbei, versteht ihr mich überhaupt? Die Bitcoin-Adresse ist gerade ein kleines Problem, gibt es ein technisches Problem. Ich habe sie auch aus dem Abspann momentan rausgenommen. Ich muss mal gucken, dass ich das wieder zum Laufen kriege. Wir haben da so ein paar Jungs, die sich darum kümmern. In dieser Folge also erstmal keine Bitcoin-Spenden bitte. Sucht euch bitte eine andere Möglichkeit, um das Markmobil zu unterstützen. TR fragt, ist es möglich, die christliche Bevölkerung im Iran und der Türkei zu interviewen? Ja, ist es. Jadwiga Vivoda fragt, wie kalt muss ich mir den Winter im Iran vorstellen? Haben wir vorhin am Anfang der Sendung schon mal was darüber gehört. So zwischen 20 und 25 Grad etwa sind da jeden Tag und zwar stabil. Also das schwankt nicht mal so mal 10 Grad, mal 30 Grad, sondern stabil jeden Tag zwischen 20 und 25 Grad und nachts um die 15 Grad und ganz selten nur Regen. Das ist prima dort. Und die Rose fragt, sag mal Marc, wenn du eine Frau wärst, hätte dann deine Fahrstrecke genauso ausgesehen? Ach Rose, wenn ich eine Frau wäre, dann würde ich den ganzen Tag zu Hause sitzen und an meinen Brüsten spielen. Das ist mal das Erste. Aber nochmal zurück zu der Fahrstrecke. Bezüglich Russland, gar kein Problem. Die Länder im Südkaukasus auch nicht. Auch Iran kann ich empfehlen für Frauen, kein Problem. Und hier Türkei, na, das wisst ihr sowieso. Also Fahrstrecke hätte nicht anders ausgesehen. Allerdings ist ja, ihr Frauen seid muskulär, nicht so sehr bepackt. Euch ist ohnehin empfohlen, dass ihr nicht unbedingt solche Individualtouren alleine reist. Allerdings an dieser Stelle liebe Grüße an die Songwriterin Bea, die schon seit vielen Tagen unterwegs ist. die reist zum Beispiel alleine. Es gibt natürlich auch Frauen, die alleine unterwegs sind. Den Platz, den wir hier hinter mir sehen, das ist der Marktplatz von Midyat und den habe ich nicht ganz ohne Grund als Kulisse ausgesucht, denn hier seht ihr so ein Banner und da steht drauf Teşekkürler Midyat. Das hat die AKP, die Partei von Herrn Erdogan, aufgehangen. Wir hatten hier am Sonntag Wahlen und meine Unterkunft ist gleich hier drüben und ich konnte es direkt sehen. Hier auf diesem Platz haben sich am Sonntagabend, nachdem das Wahlergebnis bekannt gegeben worden ist, jede Menge Menschen zusammengefunden. Das hier ist ein kurdisches Gebiet. Ich zeige euch mal ein paar Bilder davon. Haben sich hier jede Menge Menschen zusammengefunden, die mit dem Wahlergebnis nicht zufrieden waren. Und daraufhin hat hier der Staat seine Stärke gezeigt. Wie gesagt, ich zeige euch hier ein paar Bilder. Hier ist eine sehr aggressive Stimmung. Es sind ungewöhnlich viele Leute auf den Straßen. Es sind Panzer aufgefahren. Hier stehen Soldaten mit Gewehren im Anschlag bereit. Und ich weiß nicht, ob es Tränengas ist. Auf jeden Fall sehe ich Rauchwolken. Das war die Beantwortung eurer Zuschauerfragen hier aus Midyat. Und jetzt gibt es noch ein bisschen was Aktuelles zum Schluss.
Zum Schluss noch drei kurze Meldungen. Nicht nur Billy Six, sondern auch Marcy Hashemi ist wieder frei. Die Moderatorin vom iranischen Press TV war bei ihrer Einreise in die USA am Flughafen von St. Louis festgenommen und nach Washington gebracht worden. Dort war sie 10 Tage lang in Haft, ohne jede Begründung übrigens. Nach einer Anhörung in Washington ist sie aber jetzt wieder freigelassen worden, auch ohne Begründung. In Frankreich sind die Gelbwesten jetzt zum 21. Mal auf die Straße gegangen, um gegen Präsident Macron und die Globalisierung zu demonstrieren. Auch in Deutschland wird die Gelbwestenbewegung immer stärker. Das etwa Gegenteil von Globalismus ist übrigens Patriotismus, also die Stärkung des eigenen Landes. Und von den Systemmedien wird ja regelmäßig behauptet, dass die Patrioten in den Gelben Westen alles Rechte sind. Dass das nicht stimmt, könnt ihr an einem Plakat aus der DDR erkennen, das mir dieser Tage zufällig in die Hände gefallen ist. Da steht unten drauf, macht's wie wir, bildet Haus- und Hofgemeinschaften der Nationalen Front des demokratischen Deutschland. Dieses DDR-Plakat ist also hundertprozentig nicht rechts. So, und nun schauen wir uns mal an, was dort oben auf dem roten Banner steht. Deutsche Patrioten, kämpft noch entschlossener für Einheit, nationale Unabhängigkeit und Frieden. Also, Patriotismus ist jenseits von links und rechts. Zuerst muss das Land stark sein und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du gern links oder rechts sein möchtest. Beschließen will ich die Sendung diesmal mit ein paar Bildern, die das italienische NOI-TV im Februar gesendet hat. Dort in der Toskana gab es beim Carnevale de Viareggio etwas Gigantisches zu sehen, das viele Zuschauer sicherlich staunen lässt. Bis dann. Tschüss.